NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Am Mikrofon ist Melanie Thieltges. Guten Abend. Schlaf gut. Für viele bleibt dieser gute Nachtwunsch nur ein Traum. In Deutschland leiden nämlich mehr als 40% der Menschen immer mal wieder unter Einschlaf- und Durchschlafproblemen. Frauen trifft es doppelt so häufig wie Männer, Ältere sind stärker betroffen als Junge. Und das kann dauerhaft Körper, aber auch Seele krank machen. Darum geht's heute bei uns in der Visite. Und im Studio ist Professor Tilman Krüger, leitender Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und er hat heute Vormittag auch viele Fragen an unserem Visitetelefon beantwortet. Mehr dazu gleich. Ja, Herr Professor Krüger, wir nehmen die Probleme des Tages ja oft in die Nacht mit, muss man sagen. Was können denn so typische Störfaktoren aus dem Alltag sein, die uns den Schlaf rauben?
Ja, Gründe für schlechten Schlaf gibt es natürlich sehr viele. Schlaf ist tatsächlich etwas sehr Vulnerables, also was Verletzliches, etwas nicht Selbstverständliches, obwohl es überlebenswichtig ist. Und wenn wir beispielsweise viel Stress gehabt haben, viel Sorgen haben, wenn wir vielleicht auch größere Mahlzeiten am Abend noch hatten oder Alkohol getrunken haben, das nur mal ein paar wenige Beispiele, dann kann das den Schlaf beeinträchtigen. Also es gibt da sehr viele Faktoren und diese Faktoren gilt es gewissermaßen mit Menschen, die Schlafstörungen haben, auch zu besprechen. Sie sind Teil der sogenannten Schlafhygieneregeln, also der Regeln, die uns sagen, was brauche ich idealerweise für einen guten Schlaf.
Wenn Sie die schon ansprechen, dann wollen wir die auch mal nennen. Schlafhygiene, was steckt dahinter?
Ja, wie ich eben schon kurz erwähnte, große Mahlzeiten am Abend beschäftigen den Organismus ganz erheblich und das verschlechtert den Schlaf. Da fluten dann ja auch Nährstoffe an und Energie und das tut in der Regel nicht gut und man schläft häufig nicht gut. Beim Alkohol ist es so, das kann initial ja vielleicht noch ganz gut das Einschlafen fördern, aber irgendwann sinken die Spiegel im Körper und gewissermaßen macht man einen, ja, ich würde mal sagen, einen Mini-Entzug durch und wird dadurch wach, wenn die Alkoholspiegel im Blut dann wieder sinken. Zu den Schlafhygieneregeln gehört aber auch, dass der Raum gut gestaltet ist. Also, dass die Temperatur stimmt, nicht zu warm und nicht zu kalt, dass es auch wirklich dunkel ist und dass es ruhig ist. Das ist ja nicht selbstverständlich. Autolärm, eventuell auch eine Bettnachbarin oder ein Bettnachbar, der vielleicht schnarcht oder andere Dinge, die laut sein können. Also auch diese Umgebungsvariablen sind sehr wichtig. Oder auch solche Themen wie Einschlafrituale. Sprich, wie komme ich am Abend am besten zur Ruhe, dass ich auch gut in den Schlaf finde.
Was ist denn gesunder Rhythmus? Wie viel Schlaf brauchen Erwachsene?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Man kann das jetzt nicht fest bestimmen für jeden. Manche benötigen vielleicht nur 5 bis 6 Stunden Schlaf und andere wiederum eher 8 bis 9. Also individuell sehr unterschiedlich und das gilt es dann zu bestimmen. Unter Umständen auch im Rahmen von Schlaftherapie, Schlafpsychotherapie, wenn es denn eine sehr schwere Schlafstörung ist, rauszufinden, was ist denn überhaupt das individuelle Schlafbedürfnis?
Viele Menschen richten ihren Schlaf ja nun auch nach den Arbeitszeiten aus. Die können das gar nicht individuell gestalten. Das sind zum Beispiel Früh- oder auch Nachtschichten. Was macht das mit uns?
Also in jungen Jahren ist der Organismus tatsächlich noch einigermaßen gut in der Lage, diese Wechsel von Tag und Nacht und Schlafzeiten anzupassen. Mit zunehmendem Alter gelingt das immer schlechter leider. Das heißt also, Schichtdienste sind tatsächlich eine verhältnismäßig hohe Belastung für den Organismus und eben auch eine Belastung für den Schlaf. Also es gelingt vielen Menschen mit zunehmendem Alter immer schlechter, sich dort anzupassen. Und da ist es gut, dann eben so gut es geht, doch eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen. Manche entscheiden sich dann dafür, überwiegend Spätschichten zu arbeiten oder überwiegend Nachtschichten zu arbeiten, um in so einem gewissen Rhythmus zu bleiben und nicht zu häufige Wechsel zu haben.
Nun ist dauerhafter Schlafmangel ja nicht nur etwas, das müde macht, sondern er kann auch wirklich krank machen. Wohin kann das alles führen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also, dass Schlafqualität einfach mit so vielen Dingen zusammenhängt. Man sollte sich gleichzeitig nicht zu viel Stress machen, wenn man mal nicht gut schläft, weil das erschwert den Schlaf noch zusätzlich. Aber, wie Sie schon sagen, Langfristig gesehen haben wir also ganz viele Effekte auf sowohl die psychische Gesundheit als auch die körperliche Gesundheit. Also chronischer Schlafmangel kann psychische Erkrankungen begünstigen oder verschlechtern, beispielsweise eine Depression oder Angsterkrankung. Aber selbst auch in Krisenzeiten kann es eine Suizidalität verschlechtern. Und von der körperlichen Seite ist es so, dass Schlafstörungen eben auch Effekte auf den Stoffwechsel haben können beispielsweise oder auf eine Herz-Kreislauf-Erkrankung und auch das Immunsystem. Das heißt also, Schlaf ist tatsächlich mit fast allen Funktionen im Körper verbunden und deswegen eben auch recht wichtig.
Nun haben Sie schon gesagt, wer gelegentlich mal schlecht schläft, sollte sich da jetzt erstmal nicht richtig stressen. Ab wann sind denn Schlafstörungen behandlungsbedürftig? Wann sagen Sie, das ist so ein Problem, das wirklich angegangen werden muss?
Ja, also wenn über viele Monate an mindestens 3 Tagen in der Woche Schlafstörungen auftreten, dann würden wir schon von einer Insomnie sprechen und auch die Menschen dann eben entsprechend darunter leiden. Und wenn dieser Leidensdruck da ist, dann ist in der Regel auch die Indikation gestellt, dort zu behandeln oder zu beraten, damit das wieder besser wird.
Mhm. Wer nachts wach liegt, grübelt ja viel, schaut oft auf die Uhr, ist dann tagsüber im Alltag weniger gewachsen. Aber kann das wirklich so weit gehen? Sie sagten ja, es ist mit psychischen Erkrankungen auch assoziiert, dass Schlafmangel tatsächlich zum Beispiel eine Depression auch auslösen kann?
Im Extremfall ja. Bei der Depression wissen wir ja, dass die meistens multifaktorieller Genese ist, dass dort also verschiedene Faktoren eine große Rolle spielen. Schlaf alleine ist selten. Meistens kommt dann auch nochmal Stress dazu oder Belastungsfaktoren, die wiederum ja auch Schlafstörungen begünstigen. Also meistens ist das ein Teil von verschiedenen Dingen, die dort zusammenkommen und eine Depression begünstigen. Aber Schlaf kann tatsächlich ein wichtiger Faktor sein. Und wir sehen das immer wieder bei unseren Patientinnen und Patienten, dass wenn wir die begleitende Schlafstörung auch gut behandeln, dass die Betroffenen auch oftmals schneller wieder aus der Depression rauskommen können und sie oftmals in den vergangenen Tagen und Wochen unglaublich gestresst waren, dass sie subjektiv überhaupt gar nicht mehr schlafen konnten. Also das empfinden Einzelne dann auch nachvollziehbarerweise als unglaublichen Stressor und dann wiederum als unglaubliche Entlastung, wenn sie bei uns oftmals dann mit einem Medikament mal die ersten 1 bis 2 Nächte richtig gut schlafen konnten.
Stichwort Medikamente, die können beim Schlafen helfen. Es können aber auch natürlich bei Schlafproblemen Erkrankungen eine Rolle spielen, die vielleicht problematische Medikamente mit sich bringen. Bei Bluthochdruck, bei Herzerkrankungen etc. Können die auch das Ein- oder Durchschlafen stören?
Einzelne Medikamente schon, gerade vielleicht auch die, die das sympathische Nervensystem so etwas ansteuern. Selten können das mal Medikamente sein für Asthma bronchiale oder auch mal Antibiotika, die ja idealerweise aber nur vorübergehend gegeben werden. Aber auch eine Reihe von Psychopharmaka, ADHS-Medikamente, die ja auch was Antriebssteigerndes haben. Also es gibt eine Reihe von Medikamenten, die wir tatsächlich dann auch prüfen, ob die gegeben werden und ob die gegebenenfalls auch ein Grund sein können, dass der Schlaf verschlechtert ist.
In der Statistik sind ja Frauen viel öfter von Schlafproblemen betroffen als Männer. Warum ist das so?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen vergleichbar auch mit den Depressionen und auch den Angsterkrankungen. Dort haben wir ja häufig auch ein Verhältnis von 2:1. Das hat möglicherweise eine gewisse Nähe und Sie haben ja auch schon gewisse Faktoren angesprochen, wie zum Beispiel, dass sich Sorgen machen, sehr vulnerabel, sehr, sehr empfindlich auf Stress auch zu reagieren. Frauen neigen sicherlich auch dazu, kognitiv Probleme lösen zu wollen, Lösungen finden zu wollen. Das könnte ein Grund sein, warum es hier vielleicht etwas häufiger auftritt als bei Männern. Dafür haben wir andere Krankheitsbilder, das haben dann wiederum die Männer häufiger. Also manchmal sehen wir tatsächlich so diese Geschlechterunterschiede.
Welche Rolle spielen die Hormone zum Beispiel in den Wechseljahren? Da gibt es ja ganz oft extreme Schlafstörungen bei Frauen und das sind nicht wenige, etwa 9 Millionen in Deutschland.
Absolut, das ist fast etwas zu wenig beachtet, dieses Thema. Die Menopause oder Perimenopause, in denen tatsächlich dann ja wieder eine Phase im Leben der Frau ist, wo massive hormonelle Schwankungen stattfinden Und das wissen wir natürlich nur zu gut, dass nicht nur der Körper, sondern insbesondere auch die Psyche auf Hormonschwankungen sehr stark reagieren kann. Das wissen wir ja auch schon zum Beispiel im Rahmen des prämenstruellen Syndroms, aber eben auch hier im Rahmen der Perimenopause. Und ja, das ist ja gar nicht so einfach, weil es ist ein hormoneller Wechsel, eine Umstellung, die dort stattfindet, die kann man jetzt nicht rückgängig machen. Mhm. Manche Frauen nehmen ja durchaus vorübergehend für einen gewissen Zeitraum dann Hormone ein, eben mit dem Ziel, diese Menopausenbeschwerden zu verbessern. Und manche profitieren davon ja auch sehr schön. Manchmal kann es auch der Schlaf sein. Manchmal braucht der Schlaf oder die Schlafstörung dann aber auch nochmal eine zusätzliche Intervention.
Schlafstörungen, Schlafprobleme, was man dagegen tun kann und auch Ihre Fragen zum Thema. Gleich mehr hier in der Visite bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon ist Melanie Tiltges. Wer nachts schlecht schläft, der ist morgens nur ein halber Mensch. Rund 6 Millionen Deutsche quälen sich regelmäßig, leiden an einer echten Schlafstörung. Doch nur etwa jeder Dritte sucht gezielt Hilfe. Dabei kann Schlafmangel ernste Folgen haben, bis hin zu Depressionen und Herzbeschwerden. Ihre Fragen zum Thema hat der Psychiater und Psychotherapeut Professor Tilman Krüger heute Vormittag am Visite-Servicetelefon beantwortet, zum Beispiel die von Frau Mielzo.
Ja, guten Morgen. Ich bin betroffen von einer Schlafstörung, die ich seit 2019 nur unter Schlaftabletten schlafe und habe noch das Krankheitsbild von der Fibromyalgie.
Welches Schlafmedikament nehmen Sie denn?
Zopiclon 7,5.
Ja, okay. Und das hilft Ihnen?
Das hilft mir.
Ja, also das ist ja ein Medikament, was an sich auch sehr wirksam ist. Die sogenannten Z-Substanzen, die an sich jetzt erstmal nur eine Zulassung haben oder auch eine Erstattungsfähigkeit für 4 Wochen. Danach soll geprüft werden, ob es dann nicht auch wieder ohne Schlafmedikation geht, idealerweise. Ja. Aber ich habe natürlich auch reichlich Fälle, so denen es ähnlich geht wie Ihnen, die sagen, naja, nach 4 Wochen Behandlung ist jetzt meine Schlafstörung nicht von alleine weggegangen. Die Frage ist sicherlich auch, ob Sie sich so mit den Schlafhygieneregeln auch zusätzlich nochmal beschäftigt haben in irgendeinem Zusammenhang.
Auf jeden Fall habe ich das.
Sehr gut.
Aber ich bin leider in eine Spirale gekommen, in ein Gedankenkarussell. Ich habe 2019 auch die Nachricht bekommen, dass ich an Amyloidose erkrankt bin.
Ja.
Und da bin ich leider an den verkehrten Arzt gekommen. Der hat also schon so getan, als wenn das mein Todesurteil wäre. Also kam eine Horrornachricht nach der nächsten.
Ja.
Und ja.
Da kam vieles zusammen, plus die Fibromyalgie. Und insofern muss man dann immer gucken, was wirklich sinnvoll ist und wovon sie profitieren. Auch wenn die Zulassung dieser Medikamente aus Sicherheitsgründen nur recht kurz ja definiert ist, muss man individuell gucken, ob jemand eventuell dennoch von einer längeren Medikation profitiert. Und was Sie mit Ihrem Arzt oder Ärztin auch besprechen könnten, ist, ob eventuell die Hälfte der Dosis bei Ihnen irgendwann vielleicht auch mal ausreichen könnte.
Ja.
Oder aber, da habe ich auch einige Patienten, die das so machen, die sagen, ich nehme das jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber ich habe 2 bis 3 Tage pro Woche, dann nehme ich das Medikament, wo ich dann auch schon so das Gefühl habe, oh je, heute wird das möglicherweise eine schlechte Nacht. Das heißt, da gibt man dem Körper die Chance, dann auch mal wieder ganz frei von dem Medikament zu sein, auch unter Inkaufnahme, dass es dann vielleicht eine schlechtere Nacht ist. Aber das wären so zumindest so Ideen und Möglichkeiten, wie man nicht so gänzlich wirklich jeden Tag und über viele Jahre immer das gleiche Medikament nimmt.
Also ich habe es versucht, aber das ist leichter gesagt als getan. Ja. Also das reicht mir nicht aus, weil mein Umfeld ist derartig nicht gerade günstig für diese Krankheit. Also dann nehme ich lieber immer diese ganze Schlaftablette und sage, ich muss wenigstens nachts Ruhe haben. Also andersrum geht's eigentlich gar nicht.
Ja, ja.
Das ist die Wahrheit, muss ich sagen.
Ja, manchmal ist das so und das ist ganz wichtig, dass Sie und Ihr Arzt, Ärztin das gut im Blick haben und Sie hoffentlich keine schwere Nebenwirkung haben, wie zum Beispiel Tagesmüdigkeit, ein Überhang der Medikation, dass man das so Nutzen und Risiken gut im Blick behält gemeinsam.
Ja, das ist gut gesagt. Mein Hausarzt ist da, die nehmen sich dieser ja nicht so gerne an. Also da muss man, glaube ich, selber, ist man auf sich selber gestellt. Er sagt immer, das muss man selber wissen. Und meine Frage ist jetzt nochmal, also auf Dauer schädlich, naja, günstig ist es nicht, aber ich würde lieber die Schlaftablette in Kauf nehmen, als nicht zu schlafen. Also ich versuche mich auch da aber das geht nicht, das klappt nicht, habe ich schon mal versucht.
Ja, ganz wichtig ist, dass es nicht mehr Tabletten werden auf alle Fälle. Ja. Und wenn jetzt der Nutzen größer ist als Nebenwirkungen, gibt es tatsächlich einzelne Fälle, die auch dauerhaft diese Medikamente nehmen. Aber wie gesagt, Ihr Arzt sollte auf alle Fälle Bescheid wissen, der verschreibt das ja auch, weil es eben auch immer wieder Fälle gibt, die von den Substanzen abhängig werden können oder immer mehr nehmen möchten.
Nein, das habe ich mir zum obersten Ziel gesetzt, das ist auf keinen Fall.
Gut.
Ja, vielen Dank, auf Wiederhören.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Das Visite-Service-Telefon mit Melanie Thielkes und Professor Tilman Krüger, hallo.
Ich habe da eine Frage und zwar schlafe ich jetzt eigentlich sehr gut ein, aber bin nach 3-4 Stunden wieder wach und schlafe dann nicht mehr ein. Ich fühle mich an einem Morgen natürlich gerädert und habe extreme Nacken- und Schulterschmerzen. Ich habe vor ungefähr 10-12 Jahren schon mal so eine Angststörung gehabt, habe dann auch 5-6 Jahre Medikamente genommen, Psychopharmaka. Und habe es dann auf Anraten meines Arztes wieder abgesetzt. Aber jetzt so allmählich merke ich, dass es wieder anfängt. Was würden Sie mir raten?
Sie meinen, dass es wieder anfängt auch mit psychischen Problemen, mit Ängsten oder Depressionen oder mit Schmerzen?
Ja, das war so eine Angststörung, so eine Angst-Depressionsstörung. Ich habe da so ein leichtes Antidepressiva bekommen. Das ging dann relativ gut 5 Jahre lang. Und dann ist es auch wieder abgesetzt worden. Ich merke natürlich auch, wenn ich schlecht geschlafen habe, dass ich sehr nervös bin über Tag und habe eine sehr kurze Zündschnur.
Ja, verstehe, genau. Ja, diese Zusammenhänge sind ja auch gut bekannt. Wir hatten ein wenig drüber gesprochen, dass Schlaf und Schlafstörungen dann tatsächlich auch Ängste oder auch Depressionen verschlechtern können. Das Phänomen, was Sie beschreiben, ist durchaus auch häufig, dass Menschen vielleicht, auch weil sie dann auch einfach erschöpft sind abends, noch ganz gut einschlafen können. Der Körper nimmt sich so den wichtigsten Schlaf, auch den Tiefschlaf in den ersten 3 Stunden und dann ist der Körper eigentlich dann auch schon wieder fast im Arbeiten oder im schlechtesten Fall sogar im Stressmodus und wird morgens um 2 oder 3 wach. Was ich Ihnen da empfehlen kann, ist durchaus zu überlegen, ob Sie das so wie damals wieder beginnen möchten, also sich idealerweise einmal einem Psychiater, Psychiaterin vorstellen, der nochmal prüft, inwiefern Ängste, Depressionen und in welchem Schweregrad sie vorliegen. Und es gibt ja tatsächlich einige Medikamente und Antidepressiva, die Ängste und Depressionen behandeln können und gleichzeitig, wenn man sie abends dann nimmt, auch den Schlaf sogar verbessern können und auch müde machen können. Und manche von denen können sogar ein klein wenig positiv sich auch auf eine Schmerzsymptomatik auswirken. Mirtazapin wäre da so ein Beispiel. Also das würde sich bei Ihnen möglicherweise wieder lohnen, weil das, was Sie beschreiben, ist ein wichtiger Aspekt. Irgendwann ist man so in einer Art Teufelskreislauf drin, sprich durch den Schlaf werden die Ängste und Depressionen schlechter, man wird impulsiv und gereizt vielleicht sogar. Und da ist es gut, wenn Sie das rechtzeitig erkennen und wieder gegensteuern können. Jenseits der Medikamente können Sie für sich natürlich überlegen, was Ihnen noch gut tut. Ne? Welche Hobbys, welcher Sport, welche Aktivitäten das so sein können, die Ihnen da von der psychischen Seite auch noch ergänzend gut tun.
Ja, das ist ein guter Tipp. Wie gesagt, ich bin doch damals auch im Laufen angefangen, da wo das ganz schlimm war. Ich gehe jetzt auch regelmäßig laufen. Tut mir auch sehr gut, wie gesagt, aber ich bin Transportunternehmer und das ist natürlich der Stress immer da.
Ja.
Und im Moment ist er natürlich ein bisschen schlimmer als sonst. Ich denke, ich muss da mal wieder einen Termin machen lassen.
Genau. Aber schön, dass Sie das Laufen für sich schon entdeckt haben und ich hoffe, dass Sie da einen Nervenarzt, Ärztin haben, zu dem Sie da wieder Kontakte aufnehmen können.
Ja, habe ich. Trotzdem recht schönen Dank für den Tipp und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Tschüss.
Danke. Tschüss.
NDR1 Niedersachsen, das Visite-Hörertelefon. Im Studio sind Melanie Thielkes und Professor Tilman Krüger.
Ja, ich wollte wegen der Schlafstörung anrufen.
Sehr gerne.
Ich schlafe den ganzen Tag über. Wenn nichts los ist, lege ich mich ins Bett und penne. Und wenn ich einen Arzttermin habe und so weiter, bin ich hinterher auch so kaputt, dass ich dann manchmal auch im Stuhl einschlafe nach dem Essen oder wie auch immer. Der Grund ist auch folgendes wahrscheinlich. Ich habe Depressionen und Herzprobleme, nehme eine ganze Menge an Tabletten. Und ich habe auch ein Schlafgerät, aber zurzeit komme ich nicht dazu, dieses Gerät zu nehmen. Und ich denke, das wird zum Teil der Auslöser davon sein, dass ich so viel schlafe da.
Mit dem Schlafgerät meinen Sie eine Maskenbeatmung für die Nacht?
Ja, eine Schlafmaske habe ich, ja.
Ja. Ja, das klingt ja bei Ihnen nach verschiedenen Problemen, wahrscheinlich körperlicher Art, aber auch psychischer Art. Mhm. Und da wäre so die Frage, ob Sie da vielleicht auch schon mal in etwas intensiverer Behandlung waren, zum Beispiel in einer psychiatrischen Tagesklinik oder sogar stationären Behandlung, damit
da
man
da war ich auch schon.
Ja.
Das habe ich schon alles. Tagesklinik habe ich letztes Jahr gehabt, 3,5 Monate.
Ja.
Und im Schlaflabor habe ich im Mai wieder einen Termin und mir graut es davor. Also das Schlafgerät steht da, aber ich bin dann abends so K.O., dass ich irgendwie nicht recht dazu komme, das anzulegen und
ja,
zu probieren jetzt wieder.
Das wäre natürlich tatsächlich essentiell, dass Ihr Nachtschlaf wieder effizienter wird,
ja,
und der Körper sich weniger Schlaf am Tag holen muss und gleichzeitig, ja, dass Sie auch eine Tagesstruktur, dass Ihnen eine Tagesstruktur gelingt, in der Sie was zu tun haben und nicht zu häufig in Schlaf verfallen, weil Sie sich damit natürlich auch den Schlafdruck, das Schlafbedürfnis für die Nacht ein Stück weit nehmen. Ja. Es ist nachvollziehbar, dass Sie erschöpft sind nach dem Arztbesuch oder auch nach anderen Dingen. Das kann man schon nachvollziehen. Und manche brauchen vielleicht auch dann mal mittags wirklich eine Ruhe. Aber wenn das so häufig passiert, wie Sie sagen, dann ist das natürlich auch leider ein Garant dafür, dass die Nacht dann auch nicht mehr gut funktioniert.
Ja. Also ich schlafe tagsüber so tief ein, wenn ich dann aufwache, denke ich, was ist denn jetzt, morgens oder abends? Und dann sehe ich, ich habe die Stützstrümpfe an, also, und die Sonne scheint, dann kann es nicht morgens sein. Dann
ja,
ist es 5:30 gewesen abends oder sowas.
Ja.
Und ja, das ist eigentlich kein Zustand. Und ich bin
nee,
hier
genau,
in Seniorenheim. Und da ja, die wissen, dass ich noch sonst recht fit bin, da gucken die auch kaum hier.
Ja, genau.
Und ich weiß nicht, ob ich das mehr versuchen muss, dass da abends jemand kommt, der mir dann beim Maske anlegen hilft,
ja,
oder so.
Also unbedingt. Also wenn Sie im Seniorenheim leben, wäre das essentiell, dass Sie da ein bisschen Unterstützung haben. Und Sie müssten tatsächlich auch überlegen, inwieweit dort oder woanders auch im Sinne einer Tagesstätte gewisse Aktivitäten angeboten werden, weil die brauchen sie ja auch. Also, dass
ja, die werden angeboten, aber die verschlafe ich alle zurzeit.
Ne, dass es da dann eben auch eine Vereinbarung gibt, dass man sie unterstützt, zu diesen Terminen auch wirklich zu holen, zu begleiten, weil es ihnen alleine zurzeit nicht gelingt. Also wenn Sie das besprechen können oder falls Sie Angehörige haben, da würde ich mir mal ein bisschen Zeit nehmen, dass man da mit der Pflegeleitung das mal plant und bespricht, dass Sie da ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, ja, was so die Tagesstrukturierung anbelangt.
Mhm. Gut, vielen Dank.
Ja. Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute.
NDR 1 Niedersachsen. Visite. Das Gesundheitsmagazin.
Im Studio ist Melanie Thieltges. Es ist ein Teufelskreis. Viele Menschen können nicht einschlafen, wachen immer wieder auf und fühlen sich unausgeschlafen. Wer weniger als 42 Stunden pro Woche schläft, hat ein höheres Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und auch unser seelisches Gleichgewicht bringt dauerhafter Schlafmangel aus dem Takt. Im Studio ist Professor Tillmann Krüger, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Herr Professor Krüger, wenn der Leidensdruck groß ist, greifen manche ja zu Schlafmitteln. Wie sollte man damit umgehen?
Das kommt darauf an, zu was Sie greifen und ob das ein Arzt oder Ärztin verschrieben hat oder ob es ein Präparat aus der Apotheke oder eventuell sogar Drogerie ist. So in der Apotheke, die freiverkäuflichen Medikamente sind nicht alle ungefährlich, muss man sagen. Natürlich gibt es Präparate wie beispielsweise das körpereigene Melatonin oder auch Baldrian oder auch das Lavendelöl, Passionsblume, die beim Schlafen sich positiv auswirken können, mhm, ganz förderlich sein können und von der Sicherheit auch recht gut untersucht sind. Aber es gibt in der Apotheke eben auch einige Präparate, die Antihistaminika, die frei verkäuflich sind und sozusagen dann eben auch in unbegrenzten Mengen über verschiedene Apotheken bezogen werden können, die eben auch nicht ganz ungefährlich sind, wo wir dann auch eben immer mal einzelne Personen haben, die davon zu viel genommen haben. Insofern plädiere ich dann, wenn eine Schlafstörung schwerer ist, idealerweise eben auch Hilfe bei der Hausärztin oder den Hausarzt in Anspruch zu nehmen.
Die echten Schlaftabletten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die verschreiben ohnehin Ärzte, die bekommt man ja nicht frei verkäuflich. Sie haben schon so ein paar Mittel genannt. Beworben wurde auch immer die Schlafbeere, auch bekannt als Ashwagandha. Das ist so ein pflanzliches Mittel aus dem Ayurveda. Aber laut Bundesinstitut für Risikobewertung sollte man damit vorsichtig sein.
Ja, genau. Also da kommt immer wieder irgendwas auf den Markt, was dann entsprechend beworben wird. Und das ist auch der Grund, warum für Schlafstörungen eine sehr gründlich bearbeitete und ausformulierte Leitlinie existiert, in der auch wirklich alle Substanzen drinstehen, die sinnvoll sind. Und da gibt es häufig auch so Patientenversionen, die etwas knapper verfasst sind, indem man mal nachgucken kann. Und da stehen die Substanzen drin, die wirklich sinnvoll sind und nicht die, die möglicherweise sogar gefährlich sind oder nicht wirksam sind und nur viel Geld kosten.
Nun hatten wir die Schlafhygiene ja schon mal angesprochen. Es gibt ja viele Tipps auch zum besseren Einschlafen, zum Beispiel ein Entspannungsbad oder ein Abendspaziergang. Was sagen Sie dazu?
Ja, das kann Teil der Schlafrituale sein, dass man am Abend einfach das tut, was einen auch etwas zur Ruhe bringt. Die Nachrichten im Fernsehen heutzutage sind es nicht unbedingt, glaube ich, die uns zur Ruhe bringen können. Und viele haben ja auch nochmal das Handy dann mit dabei im Bett und gucken nochmal nach, was so passiert. Das sind für die meisten Menschen nicht unbedingt förderliche Mittel, um zur Ruhe zu kommen. Das Bad, der Spaziergang, vielleicht auch etwas lesen oder eine Musik hören. Es gibt auch sehr gute Entspannungs-Apps, das könnte schon eher so ein Mittel sein, wie jemand zur Ruhe kommen kann. Und wenn da jemand für sich so sein Ritual findet, dann ist das natürlich sehr gut. Keine Garantie leider, ne, weil manche schlafen dann auch erstmal ein und das ist gut. Aber nach 2-3 Stunden sind sie schon wieder wach. Also das ist keine Garantie für einen Schlaf für die ganze Nacht, aber dann vielleicht erstmal fürs Einschlafen zumindest.
Um müde zu werden, muss man sich ja auch so ein bisschen abgearbeitet haben am Tag. Sport und Bewegung spielen da eine Rolle. Wann und wie viel ist hilfreich, um gut zu schlafen?
Ja, da bin ich auch ein sehr großer Freund von Bewegung, weil es auch den Schlafdruck erhöhen kann. Da kommt einfach diese körperliche Komponente hinzu, dass der Körper sich dann auch den Schlaf holt, um sich gut zu regenerieren. Natürlich, und das wissen die meisten, sollte der Sport nicht zu spät am Abend erfolgen, weil der Körper dann einfach noch Zeit braucht, um dann erstmal so die Abbauprodukte abzutransportieren und dann auch eben der Stoffwechsel dann zu dem Zeitpunkt auch noch gesteigert ist. Das heißt also, das muss jeder für sich rausfinden, aber 2-3 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen ist das für die meisten dann schon so vom zeitlich gesehen so ein ganz guter Zeitraum oder sonst irgendwann im Laufe des Tages. Also Sport und Bewegung kann ein sehr guter und sehr hilfreicher Faktor sein.
Wenn das mit dem Schlafmangel nun chronisch wird, welche Therapiemöglichkeiten gibt es noch? Was machen Sie da auch klinisch?
Also letztlich sind es ja zwei Säulen im Wesentlichen häufig bei uns. Das ist Psychotherapie und das sind Pharmakotherapie. Die Psychotherapie der Schlafstörung ist natürlich so leicht gar nicht erhältlich, weil wir haben ja eh schon einen Engpass mit Psychotherapeuten, Therapeutinnen. Aber wenn jemand ohnehin vielleicht schon in Psychotherapie ist, aufgrund einer Angst- oder Depressionserkrankung, kann man natürlich die Psychotherapie der Insomnie ergänzen. Da werden beispielsweise auch die Schlafhygieneregeln besprochen, vielleicht auch mal ein Schlaftagebuch gemacht. Alternativ kann jeder Arzt, Ärztin oder Psychologe mittlerweile auch eine digitale Anwendung verschreiben, die von der Krankenkasse auch bezahlt wird. Das ist an eine App, die man für 3 Monate nutzt. Und das ist gewissermaßen Psychotherapie auf meinem Tablet oder auf meinem Handy. Auch das funktioniert, wobei da bin ich dann natürlich leider alleine. Idealerweise habe ich noch jemanden, mit dem ich das besprechen kann, was ich da lerne. Und die zweite Säule sind Medikamente. Idealerweise mit einem Arzt oder Ärztin besprochen und verschrieben. Die Hausmittel in Anführungsstrichen aus der Apotheke können hier und da behilflich sein, gar keine Frage. Aber wie gesagt, da sind auch Substanzen dabei, die in größeren Mengen auch nicht ungefährlich sein können. Insofern bin ich ein großer Freund davon, Schlafstörungen eben auch fachmännisch sozusagen über ein Rezept dann auch zu behandeln.
Es gibt ja auch Schlaflabore, also Menschen, die ihren Schlaf untersuchen lassen. Für wen empfiehlt sich das?
Also immer dann, wenn eine Schlafstörung chronisch wird, also länger als ein halbes Jahr andauert, oder wenn es nicht nur eine sogenannte Insomnie ist, sondern andere Auffälligkeiten hinzukommen, wie zum Beispiel schlafassoziierte Störung der Atmung, das könnte dann Schlafapnoe-Syndrom sein, oder schlafassoziierte Störung der Bewegung, das könnte dann ein Restless-Leg-Syndrom sein, oder ja, schlafassoziierte Verhaltensstörungen, das könnte dann eine Parasomnie sein. Also immer, wenn es dafür Hinweise gibt in der Anamnese, ist es gut, dass der Patient, die Patientin beim Schlaflabor mal angemeldet wird für ein, zwei Nächte, um genau das rauszufinden, weil das dann eben nochmal eine spezifische Therapie braucht.
Was passiert da genau?
Also bei Restless Legs beispielsweise kann man recht gut über eine abendliche Medikation mit Dopaminergen-Medikamenten eine deutliche Symptomverbesserung erreichen.
Wir müssen nochmal sagen, Restless Legs sind die ruhelosen Beine.
Richtig, das
Menschen,
sind
die so unruhige Beine haben.
Genau, das ist ein englischer Begriff. Und diese unruhigen Beine, die typischerweise am Abend vor dem Fernseher oder dann eben im Bett auftreten, dann werden möglicherweise die Dopaminspeicher auch so ein klein wenig erschöpft sind nach dem Tag. Und durch die unruhigen Beine kann man dann eben auch nicht gut zur Ruhe kommen und nicht gut einschlafen. Also das wäre so eine motorische Sache. Mhm. Beim Schlafapnoe-Syndrom, das ist dann so ein bisschen so das Behandlungsfeld des Lungenfacharztes oder auch des Hals-Nasen-Ohrenarztes gibt es dann zum Teil eben auch maschinelle Hilfe, Geräte, die nachts getragen werden, um die Atemwege offen zu halten, damit es dort nicht zu diesen Aussetzern kommt.
Schlafmasken sozusagen.
Schlafmasken sind okay. Das dann, ne? Das ist eben auch aufwendig. Also das sind nochmal so zwei Beispiele, wie man solche Schlafstörungen dann eben auch behandeln kann.
Viele Betroffene nehmen ja sogar zu. Also was hat Schlaf eigentlich mit Gewicht zu tun?
Ja, Schlafmangel, schlechter Schlaf kann auch tatsächlich unseren Stoffwechsel ungünstig beeinflussen. Das heißt also, wenn unser Schlaf sehr schlecht ist, kann das ein zusätzlicher Faktor sein, dass der Stoffwechsel nicht gut funktioniert und wir zunehmen. Also auch da spielt der Schlaf tatsächlich eine Rolle. Aber beim Thema Gewicht, das sind so viele Faktoren, die dann auch alle betrachtet werden müssen.
Mediziner behandeln ja gestörten Schlaf auch manchmal damit, dass sie die Patienten noch ein bisschen weniger schlafen lassen. Klingt nicht so angenehm.
Ja, das ist schon ein sehr spezieller Teil der Psychotherapie von Schlafstörungen, von Insomnie, die Schlafrestriktion. Das heißt, man guckt im Schlaftagebuch, wie viel denn überhaupt geschlafen wird in der Summe. Und wenn das dann erstmal nur 3 oder 4 Stunden sind, dann werden auch nur diese 3 oder 4 Stunden tatsächlich in den Folgenächten zur Verfügung gestellt. Man möchte damit, dass die Schlafeffizienz besser wird. Das heißt, der Patient kriegt fürs Bett dann nur noch 3 oder meinetwegen 4 Stunden Zeit, in der er schlafen darf, weil man möchte gewissermaßen die ganze Zeit drumherum, wo er sich rumwälzt, wo er liest, wo er Radio hört, Zeitung liest, wo er was anderes macht, rausfiltern. Also man möchte gewissermaßen die Schlafeffizienz erhöhen und tatsächlich nur die Zeit zur Verfügung stellen, in dem er oder sie tatsächlich schläft. Wenn das dann klappt, erweitert man das dann auch. Also sprich, das wird dann auch erweitert auf 5 oder 6 Stunden. Aber das ist so die Idee der Schlafrestriktion. Man baut damit natürlich auch einen hohen Schlafdruck auf. Das heißt also, wenn jemand dann nur diese 3 Stunden hat und dann in die nächste Nacht geht, dann hat der Körper einen hohen Schlafdruck und die Wahrscheinlichkeit, dass sein Schlaf besser wird, ist recht hoch, weil der Körper nimmt sich das dann einfach in der zur Verfügung gestellten Zeit.
Ich werde ein bisschen müde, wenn ich das höre, Herr Professor Krüger.
Ja, das kann schon anstrengend sein.
Genau.
Aber man möchte tatsächlich, wenn manche Menschen, wenn man sich so die Schlaftagebücher anguckt, da wundert man sich, die sind dann 12, 13, 14 Stunden im Bett und da sieht man, da wird alles Mögliche gemacht, aber nicht geschlafen. Und das gilt es gewissermaßen dann auch wieder abzutrainieren, dass man das so rausnimmt aus dem Bett, ist auch ein bisschen das Thema Stimuluskontrolle. Also dann sollte auch nicht mehr Fernsehen geguckt werden und gegessen werden, sondern das Bett ist zum Schlafen da und das versucht man dann eben da auch wieder rauszunehmen.
Wieder schlafen lernen, das geht, und Ihre Fragen zum Thema, die beantworten wir ja gleich mit Professor Krüger in der NDR1 Niedersachsen Visite. Studio ist Melanie Tiltges. Kennen Sie das? Sie gehen todmüde ins Bett, aber statt selig einzuschlummern, wälzen Sie sich rum oder zählen Schäfchen. Und in der Nacht mal wieder durchzuschlafen, davon träumen Sie schon lange. Wer müde ist, der kann sich schlechter konzentrieren, ist weniger leistungsfähig, aber langfristig können auch Körper und Seele durch zu wenig Schlaf krank werden. Ihre Fragen zum Thema hat Professor Tilman Krüger, leitender Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der MHH, heute an unserem Visite-Hörertelefon beantwortet, zum Beispiel die von Marina Hertwig.
Ich leide schon seit Jahren unter Schlafstörung und hätte ein paar Fragen.
Ja, schießen Sie los.
Also ich bin an Krebs erkrankt, 2001 und 2002 nochmal. Und seitdem habe ich Schlafstörungen, habe dann auch was zum Schlafen bekommen, also Zopiclon. Habe das über 10 Jahre genommen und habe das immer wieder gesteigert. Also da sind Benzodiazepine drin, die stark abhängig machen. Und musste tatsächlich einen Tablettenentzug machen, deswegen. Aber leider immer noch unter Schlafstörungen. Und möchte natürlich nicht wieder in so eine Tablettenschiene rutschen, und wollte mir deswegen ein paar Ratschläge holen.
Und zurzeit nehmen Sie kein anderes Medikament zum Schlafen?
Doch, ich nehme jetzt nichts zum Schlafen, aber was gegen Depression, und das ist Doxepin.
Ja, reicht das, damit Sie besser schlafen können?
Also, nee, eigentlich nicht wirklich, aber das hilft mir gegen meine Angst, weil ich habe auch eine Angststörung.
Ja.
Und das hilft mir gegen die Angst.
Und wie hoch ist die Dosis, die Sie da nehmen?
40 Milligramm.
40? Ja,
also
das mit den Z-Substanzen, mit dem Zopiclon ist ja ein wichtiger Hinweis von Ihnen und wir sind vorhin ja auch darauf eingegangen, dass tatsächlich manche Menschen leider dann von dem zu viel Tabletten nehmen. Die sind sicherlich nicht so gefährlich wie die alten klassischen Benzodiazepine wie Valium, Diazepam, aber sie bedienen dennoch den gleichen Rezeptor. Und in seltenen Fällen hat man tatsächlich die Gefahr, dass einzelne Personen davon zu viel nehmen oder abhängig werden. Insofern ist diese Vorsicht mit diesen sogenannten Z-Substanzen immer geboten und Sie haben das dann ja auch völlig abgesetzt, was dann ja auch richtig und wichtig ist. Das Doxepin ist so eine von vielen Alternativen, gerade wenn man vielleicht auch noch Angst oder Depressionen hat. Sie haben so eine Dosis, die ist erstmal gut, die wäre theoretisch auch noch ausbaubar nach oben. Das müssten Sie mit Ihrem Arzt oder Ärztin besprechen und schauen, ob Sie vielleicht auch zusätzlich vom Schlaf profitieren. Es gäbe weitere Alternativen, die kein Abhängigkeitspotenzial machen. Pipamperon ist so ein Mittel, was noch beruhigen kann oder auch Melperon. Also da haben wir noch ein, zwei Alternativen und es gibt auch unter Umständen auch nochmal neuere Schlafmedikamente, die auf den Markt gekommen sind, die sogenannten Orexin-Antagonisten Daridorexant, die kein Abhängigkeitspotenzial haben, aber zurzeit noch etwas teurer sind. Aber so diese 1, 2, 3 Optionen, die könnten Sie mit Ihrem Arzt nochmal besprechen, also sprich von einer Dosiserhöhung bei dem Doxepin oder eine zusätzliche Gabe vielleicht von Pipamperon oder mal ein ganz anderes neues Schlafmedikament ausprobieren, was jetzt auch erst seit wenigen Jahren auf dem Markt ist.
Ich muss noch mal was korrigieren. Also ich nehme Doxepin 50 Milligramm, also statt 40 jetzt.
Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Und dennoch ist, wenn Sie es vertragen und am nächsten Morgen keinen schlimmen Überhang haben, ist da durchaus noch die Möglichkeit, das mal zu erhöhen. Manche nehmen davon ja auch 100 Milligramm, aber das müssten Sie dann einfach mit Ihrem Arzt mal gucken, ob das geht oder ob Sie eine der anderen Optionen noch mal ausprobieren.
Vielen Dank für Ihre Frage, Frau Hertwig, und wir hoffen, dass Sie bald wieder besser schlafen.
Ja, das ist wirklich wichtig. Also man ist geschlaucht, ne? Man sieht das auch an der Haut, ne? Dass die Haut da auch verrückt spielt und so, wenn man nicht ausreichend geschlafen hat. Und ich kann das nicht mehr ableisten, was ich sonst abgeleistet habe. Und das ist belastend, sage ich mal.
Absolut für jeden. Vielen Dank für Ihre Frage und alles Gute.
Ja, danke schön. Tschüss.
Tschüss. Das Visite-Hörertelefon im Studio sind Melanie Tiltges und Professor Krüger. Grüß Sie.
Guten Tag. Ich rufe an wegen den Schlafstörungen.
Da sind Sie hier genau richtig, Herr Professor Krüger ist ganz Ohr.
Und ich bin Parkinson-Patient, weiß das von meinem Neurologen seit Juli 23 und kann seit 3, 4, 5 Jahren sehr schlecht schlafen.
Was für eine Schlafstörung haben Sie denn? Haben Sie vor allem Einschlafprobleme oder sind es Durchschlafprobleme, Früherwachen?
Durchschlafprobleme. Ich schlafe sehr schnell ein, abends um 21 Uhr, weil die Fernbedienung mir nicht gehört. und bin nachts ab 1 wieder wach. Und deswegen schlafe ich auch abends um 9 wieder ein, weil der Tag für mich nachts um 1 eigentlich schon wieder anfängt. Ich fange dann an und mache Dehnübungen. Ich gehe nicht an den Computer, nicht an den Fernseher. Ich gehe so ein bisschen durchs Haus, trinke vielleicht mal was, esse was ein bisschen. Ja. Aber ich kann generell nicht wieder einschlafen.
Und um 21 Uhr schlafen Sie in Ihrem Bett ein oder vor dem Fernseher? Wie ist das?
Nee, ich gehe ins Bett.
Sie gehen ins Bett. Und sind Sie auch um 21 Uhr wirklich müde oder?
Ja.
Und dann benötigen Sie eigentlich dann erstmal nur die 4 Stunden, um 1 Uhr sind Sie wieder wach.
Ja. Mhm. Und bleib dann ruhig mal auch oft im Bett liegen und mach ja ganz normal atmen und bin ruhig, aber der Tiefschlaf ist vorbei.
Ja, und wie fühlen Sie sich tagsüber? Können Sie Ihre Dinge tun, die Sie sich vornehmen? Ist da eine gewisse Leistungsfähigkeit vorhanden? Wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass Sie die Parkinson-Erkrankung haben.
Komischerweise ja. Also ich schlafe eigentlich so gut wie nie zwischendurch mal ein, was natürlich auch fatal wäre. Aber es hält sich in Grenzen. Ja. Aber trotzdem, man ist, das macht sich auf die Gesundheit ja auch, schlägt sich das nieder, dass man eben halt so wenig schläft.
Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
57.
Ja. Ich hatte es eben auch schon mal so ein bisschen erklärt, der Schlaf verändert sich ja tatsächlich auch im Laufe des Lebens. Eine Parkinson-Erkrankung oder andere Krankheitsbilder können es natürlich nochmal zusätzlich beeinflussen. Viele Menschen haben tatsächlich mit zunehmendem Alter auch weniger Tiefschlafphasen. Das heißt also, Ihr Körper holt sich wahrscheinlich in diesen 4 Stunden schon den Großteil oder den Teil an Tiefschlaf, den er benötigt. Und was mich ein bisschen beruhigt, ist, dass Sie tagsüber dennoch leistungsfähig sind. Das kann natürlich dennoch frustrierend sein, wenn man sagt, ja Mensch, um 1 Uhr bin ich schon wach. Ihre Zu-Bett-Gehzeit ist natürlich recht früh mit 21 Uhr, sofern das gelänge. Das hinauszuzögern auf 23 Uhr haben Sie natürlich dann auch schon mal so ein bisschen so eine Verschiebung nach hinten. Das wäre zu überlegen. Aber wenn Sie sagen, das ist eine unglaubliche Quälerei, Sie sind einfach unglaublich müde um 21 Uhr oder eventuell auch eine Medikation, die Sie nehmen, macht Sie eventuell müde, dann muss man das auch nicht mit Gewalt machen. Ne? Also das muss auch passen ein Stück weit, weil jeder Mensch hat einen eigenen zirkadianen Rhythmus. Damit meint man also die Art und Weise, wann er typischerweise müde wird oder zu Bett geht. Ne? Da gibt es ja sozusagen die Eulen und die Lerchen, die gerne ein bisschen früher zu Bett gehen und die am liebsten erst morgens um 2 zu Bett gehen.
Ja, also ich bin beruflich, bin ich sowieso ab 4:45 auf.
Ja.
Und dann hätte ich theoretisch von 1 bis 4:45 die Phase, wo ich dann entweder nur liege oder so ein paar Gymnastikübungen mache, Dehnübungen oder.
Ich glaube, das machen Sie schon sehr gut und dass Sie eher früh anfangen zu arbeiten, kommt diesem Rhythmus ja gerecht. Oder wird diesem Rhythmus gerecht? Das passt ja besser, als wenn Sie ganz spät erst arbeiten müssten. Vielleicht hat sich Ihr Körper auch ein bisschen darauf eingestellt, dass Sie da so früh Leistung abrufen. Sie gehören dann eher so ein bisschen zu den Lerchen, die dann eben sehr früh ins Bett gehen. Also Sie haben es trotz der Belastung und auch vielleicht trotz dieser Parkinson-Erkrankung, habe ich den Eindruck, aber auch schon ganz gut gestaltet, damit dennoch ganz gut klarzukommen. Sie machen keine aufregenden Dinge, machen vielleicht auch ein bisschen was Beruhigendes dann noch in den frühen Morgenstunden. Manche laden ihren Akku darüber dann auch noch mal ein klein wenig auf. Also vieles ist durchaus auch positiv, so wie Sie das machen, würde ich sagen.
Ja, und ich wäre vom Typ her eigentlich auch dagegen, mir irgendwas zuzunehmen an Medikamenten, die man frei verkäuflich kaufen kann oder so, weil nachher gewöhnt man sich da an etwas, was ich eigentlich gar nicht möchte.
Nee, das müssen Sie auch nicht. Das würde man ja nur überlegen, wenn Sie zum Beispiel überhaupt nicht einschlafen können, ne? Dass Sie eine Einschlafhilfe brauchen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss man das auch nicht machen. Und umso besser, wenn Sie das nicht benötigen, dass Ihnen das anderweitig gelingt.
Alles klar. Und im Parkinson-Bereich habe ich auch erlesen, dass man sich zum Teil auch streitet, entweder kommt es von der Krankheit oder von den Medikamenten. Der eine sagt es so und der andere so. Aufs Ende kommt es gleich hinaus, aber die Ursache mag vielleicht ein bisschen unterschiedlich.
Ja, das ist vollkommen richtig. Die Erkrankung selbst ist ja eine Erkrankung des Gehirns und da kann es natürlich auch Schlaf oder auch Verhalten mal beeinflussen. Es gibt sogar auch Schlafauffälligkeiten bei Parkinson-Erkrankten, die dann vielleicht in der Nacht mal sehr unruhig sein können motorisch. Insofern ist es gut, mit der Erkrankung und auch mit den Medikamenten achtsam umzugehen und das eben auch rechtzeitig zu erkennen.
Okay.
Vielen Dank für Ihren Anruf und Ihre Frage. Alles Gute.
Gerne. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war unsere Visite heute zum Thema gesunder Schlaf. Was tun bei Schlafproblemen? Vielen Dank an Professor Dr. Tillmann Krüger. Er ist leitender Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Hochschule Hannover. Und denken Sie dran, wer schlecht schläft, kann das Leben nicht genießen. Also leiden Sie nicht still vor sich hin. Suchen Sie sich Hilfe. Schlafprobleme lassen sich gut behandeln. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und auch eine gute Nacht später. Passen Sie auf sich auf. Im Studio war Melanie Tiltges.